Sie erzählt selber, sie ist nicht ganz unschuldig an dieser Situation. Sie hat ein kleines Autoritätsproblem.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Der Sohn kriegt Krebs und die Mutter, die kämpft mit dem Sozialamt. Eine Drachentöterin lässt sich nichts gefallen. Das ist der Titel von dem Fall, Peter Aeschlimann. Ein Interesse erweckender Titel, kann man sagen, wo noch nicht viel verratet, aber wir wollen jetzt das aufdröseln, was passiert ist. Zuerst mal, wer ist denn die Drachentöterin?
Das ist eine junge Mutter aus dem Wieland, eine Frau mit ganz vielen Plänen und noch ein bisschen mehr Problemen. Eine, die sich nicht gefallen hat. Als ich sie besucht habe vor ein paar Wochen, ist mir als erstes ein Poster aufgefallen, das bei ihr im Entree hängt. Es zeigt Taylor Swift, der amerikanische Superstar. Und Taylor Swift ist ja auch eine, die sich nicht gefallen hat, eine, die gerne auf die Hinterbeine steht und für ihre Rechte kämpft.
Also quasi die Vorbildfunktion hat auch für die junge Frau, die davon die Rede ist. Jetzt der Auslöser von der Geschichte ist die Erkrankung von ihrem Sohn. Jetzt erzähl uns mal davon. Was ist dem Sohn passiert?
Genau, vor 2 Jahren ungefähr hat man bei dem Sohn, Jamie, der heute 10 ist, einen Hirntumor gefunden. Und der Hirntumor ist sehr kompliziert, eine sehr komplizierte Lage im Kopf befindet sich da und kann darum nicht rausoperiert werden. Und seither probiert man es jetzt mit einer Chemotherapie.
Und wo ist denn der Sohn?
Der Sohn lebt hauptsächlich bei der Mutter, also die Eltern leben getrennt. An 4 bis 5 Tagen ist der Bub bei seiner Mutter und der Rest vom Zeit beim Vater. Aber das ist jetzt erst seit dem Sommer so. Vorher hat sich die Mutter eigentlich ganzzeitig um den Sohn gekümmert. Sie wollte rund um die Uhr für den da sein und hat darum auch nicht mehr arbeiten.
Und wieso hat sie das wollen machen? Weil sie das Gefühl hatte, dass sie das am besten kann als Mutter? Oder?
Nein, sie hat einfach das Gefühl gehabt, sie will für den Bub da sein. Also sie hat der ist krank, der hat schon, als er auf die Welt kam, hat er schon gesundheitliche Probleme gehabt, noch Lumpfüsse, hat eine Sprachstörung gehabt. Und sie hat einfach gefunden, sie will es besser machen als ihre Mutter, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber hat sich dann entschieden, das Vollzeit zu machen, die Pflege.
Eben eine Drachentöterin nimmt die Sachen gerne selber in die Hand. Aber wo ist jetzt denn der Vater von dem Jamie?
Der Vater, der wohnt in der gleichen Gemeinde wie Mutter und der Jamie. Und der macht jetzt heute ein bisschen mehr Homeoffice als früher, dass er Zeit hat, sich um den Sohn zu kümmern.
Jetzt bist du diese beiden sicherlich besuchen. Wie stellt sich denn die Lage da von diesen beiden, Mutter und Sohn?
Die beiden wohnen in einer kleinen Wohnung, in einem ganz idyllischen Dörfli auf dem Land. Es ist alles sehr aufgeräumt. Ausser im Kinderzimmer von Jamie, dort sieht es ein bisschen aus wie in jedem Kinderzimmer. Es hat Spielzeug, das am Boden rumliegt, Bagger und Stofftierli. Es hat natürlich ein ungemachtes Nest. Und was mir damals eingefahren ist, als ich sie besuchen ist, am Bettgestell hat sie so eine Kette gehabt mit farbigen Perlen. Die war fast 2 Meter lang gewesen. Und die Kettinnen bekommen Kinder, die Krebs haben, im Spital. Und zwar nach jeder Behandlung oder nach jeder Chemoprozedur gibt es eine sogenannte Mutperle, wo man die Kette kann machen kann. Also an und für sich etwas sehr Schönes mit einem tragischen Hintergrund.
Also das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Kind krank ist, dass die Kette dort hängt. Jetzt ist aber der Jamie gar nicht die Hauptfigur von dieser Geschichte, sondern eben die Mutter. Und du hast sie Elena genannt. Elena und der Jamie, das sind geänderte Namen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Drachentöterin Mutter zurückkommen, die Elena, die hat auch kein einfaches Leben. Schilderst du uns das mal?
Das ist ja so, ja. Die Elena, die Mutter vom kleinen Jamie, die hat auch einen sehr schwierigen Start gehabt ins Leben. Ihren Vater hat sie gar nie kennengelernt. Sie vermutet, dass er Italiener ist. Und sie erklärt sich, dass ihre Liebe zu Italien und zum Meer und zum Wasser erklärt sie sich so, dass der Vater hätte müssen Italiener sein. Sie weiss es aber nicht genau. Niemand weiss es so genau. Mutter ist eine jähzornige Mutter gewesen, eine herrschsüchtige Mutter, wo ihre Tochter hat fertig gemacht, wo sie hat schuften für sie. Das ist so schlimm gewesen, dass sich die Elena als Teenager dann hat ritzen. Die Narbe am Arm sieht man noch heute. Leute. Mhm. Es ist so weit gegangen, dass sie auch Suizidgedanken hatte, also eine ganz schwierige Kindheit. Und als sie ein bisschen älter wurde und es darum gegangen ist, was sie soll werden, hat sie sich überlegt, wie komme ich möglichst schnell von dieser Mutter weg? Und hat dann gedacht, ja, ich mache eine Kochlehre, weil da sind die Löhne einigermaßen hoch und da hat es dann gelangt, für eine eigene Wohnung können zu mieten.
Mhm, also das ist tatsächlich, der Teil ist in Erfüllung gegangen, dass sie tatsächlich eine Kochlehre machen können. Und dann wird aus dem etwas ein bisschen Grösseres für die Elena.
Genau, also sie hat die Kochlehre gemacht, hat in der Gastronomie gearbeitet, ein paar Jahre, und hat im Jahr 2020 die Chance bekommen, einen Betrieb zu übernehmen, den sie auch drin gearbeitet hat vorher. Das war ein Restaurant in der Innenstadt von Schaffhausen gewesen. Und man muss sagen, heute natürlich ein bisschen schlechtes Timing, weil 2020 ist der grosse Lockdown gekommen. Und die Restaurant,
da macht man kein Restaurant auf in dem Moment.
Nein, da macht man das Restaurant zu. Und sie hat es am Anfang noch ein bisschen mit einem Lieferservice probiert, hat Portionen verpackt, gekocht und probiert, die auszuliefern. Das ist aber nie so richtig in die Gang gekommen. Und dann ist es aber noch schlimmer gekommen. Und zwar hat nämlich der Vorbesitzer von diesem Restaurant hat ein ziemliches Puff gehabt in seiner Buchhaltung. Er hat Rechnungen nicht gezahlt für Sozialabgaben, für Mehrwertsteuer. Und weil dann die Buchhaltung so schitternd ausgesehen, hat der Kanton noch das Härtefallgesuch von der Elena abgelehnt. Also sie hat kein Geld bekommen für die Zeit, die sie müssen zutun. Und darum ist es so weit gekommen, dass sie mit ihrem Restaurant Konkurs anmelden musste. Und zwar noch bevor sie überhaupt jemals können zeigen, wie gut sie kochen kann.
Mhm. Also da kommt wirklich zum Unglück noch Pech dazu. Oder auch umgekehrt. Hätte sie dann weitere Jobs angenommen, nachdem das Restaurant eigentlich Konkurs gegangen ist?
Sie hat es probiert, und zwar ist der Gastronomie treu geblieben. Sie hat ihre Bar angefangen, lange Nächte in Bars. Sie hat nachher ihre Zigarrenlounge noch geschafft. Aber überall, wo sie geschafft hat, ist sie angegeckt. Und sie erzählt selber, sie ist nicht ganz unschuldig an dieser Situation. Sie hat ein kleines Autoritätsproblem, würde ich mal sagen. Also sie hat mit ihren Chefs und Chefinnen jeweils relativ schnell Probleme bekommen. Mit ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also wenn ihr etwas nicht passt, dann hat sie das immer gerade angesprochen. Hat auch immer das Gefühl gehabt, sie wüsse es an und für sich besser, wie man es besser könnte machen. Und das hat zu Konflikten geführt. Mhm. Und sind die Konflikte so gross gewesen, dass es halt nicht mehr gegangen ist. Und dann hat sie die Jobs hergeschmissen.
Also sie hat Jobs, solche Jobs, wo es nicht einfach ist, und dann gleichzeitig noch der Sohn zu Hause, wo sie sich darum kümmern will.
Genau, und das ist natürlich ein schwieriger Cocktail. Was dazu noch kommt, ist, Gastronomie ist ja bekanntermaßen eine Branche, wo man auch ab und zu mal ein bisschen zu tief ins Glas schaut. Mhm. Und auch sie ist ab und zu mal ein bisschen länger unterwegs gewesen nach einer Schicht. Und das ist nicht gut gekommen. Sie hat dann gefunden, Gastronomie ist jetzt mal vorbei, Gastronomie, ich mache jetzt etwas anderes. Hat in einem Callcenter noch angefangen zu arbeiten. Hat nachher, wo das auch nichts geworden ist, noch bei einem Start-up kurz gearbeitet. Aber da ist sie überall nicht glücklich geworden. Mhm. Und als die Diagnose gekommen ist mit dem Hirntumor, bei ihrem Sohn, ist für sie wie klar gewesen, so das war jetzt, ich wollte mich jetzt ganz auf meine Rolle als Mami konzentrieren und nicht mehr im Job unbedingt Erfolg haben und etwas zu erreichen, wo der Sohn dann könnte stolz sein drauf, sondern einfach im Grunde genommen einfach es nur noch besser machen als ihre eigene Mutter damals und für das Kind da sein.
Mhm. Aber eben, das gemeinsame Leben mit dem Sohn, das muss jetzt auch finanziert werden. Und was macht sie jetzt?
Genau, sie hat sich dann bei der Sozialhilfe angemeldet, ihrer Gemeinde. Und das ist von Anfang an eine unglückliche Geschichte gewesen, weil die Elena hat sich dort nicht ernst genug gefühlt. Man hat ihr zum Beispiel gesagt, sie lebe in ihrer zu teuren Wohnung. Sie soll sich eine günstigere Wohnung suchen. Aber in dem Dorf, wo sie mit dem Jamie wohnt, gibt es keine vergleichbaren günstigeren Wohnungen. Und der Gemeindewechsel, den man dann auch noch näher gelegt hat, den hat sie auf keinen Fall machen wollen, weil sie fühlt sich wohl in dieser Gemeinde. Jamie hat Freunde in dieser Gemeinde. Genau, das ist wie nicht die Frage gekommen. Und dann, was auch noch war, man hat einen Teil der Alimente vom Vater von Jamie abgezogen vom Grundbedarf, weil der Jamie damals auch schon hat, 2 Tage in der Woche beim Vater verbracht. Mhm. Und so war am Schluss einfach für die Mutter und ihren Sohn zu wenig da gewesen, um Rechnungen zu zahlen, zum Leben.
Also ein schwieriger Umgang mit der Sozialhilfebehörde, Katharina Sigrist vom juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter. Was kann man denn da machen, wenn man so einen schwierigen Kontakt hat zur Behörde?
Ja, ist wirklich so, ist nicht immer einfach. Also meistens, wenn man Sozialhilfe bezieht, ist man auch schon belastet und es gibt schon auch immer wieder Sozialämter, wo die Leute ein bisschen piesacken. Aber vielfach gibt es vielleicht auch einfach Missverständnisse und dort kann man vielleicht schauen, dass man jemanden mitnimmt zu einem Gespräch und dann wirklich schaut, habe ich alles verstanden, oder wenn man ein Gespräch oder einen Austausch hat, dass man am Schluss halt zusammenfasst und wirklich festhaltet, was man voneinander erwartet. Und wenn es ganz schlimm ist, dann müsste man es mal eskalieren an Vorgesetzten oder irgendwie einen Wechsel von der Betreuungsperson verlangen. Aber das ist natürlich gerade in kleineren Gemeinden meistens gar nicht möglich.
Und so ein Gemeindewechsel, wie der vorgeschlagen worden ist, für wegen der Wohnung, weil es dort weniger Wohnraum gibt, offenbar, ist das zumutbar? Ist das
ja, zumutbar, ich würde sagen, nein, es ist eher nicht zumutbar und Sozialhilfe müsste eigentlich auch eine teurere Wohnung zahlen, wenn man kann nachweisen kann, dass man nichts Günstigeres findet und wenn man kann nachweisen kann, dass man wirklich nach etwas Günstigerem gesucht hat.
Jetzt gibt es einen ganzen Katalog von Sachen, die Elena der Behörde vorwirft in ihrer Wohngemeinde. Ich tue mal ein bisschen aufzählen: Tunnelblick, fehlende Empathie, mangelnde Würdigung von der Gesamtsituation. Ja, zu was ist denn die Behörde überhaupt verpflichtet in so einem Fall?
Ja, eigentlich nur zu etwas. Also sie muss einfach abklären, ob man einen Anspruch hat auf Sozialhilfe oder nicht.
Also das andere, die psychologische Beratung, die dann natürlich auch mitschwingt, oder? Also,
ja, ist schön, wenn das jemand kann leisten, aber ich glaube, da ist die Situation, hat sich wahrscheinlich auch so hochgekocht, dass man da irgendwie nicht mehr wirklich gut miteinander hat können reden.
Aber die Elena hat eigentlich auch ganz konkrete Vorstellungen, was jetzt da passieren sollte.
Genau, sie ist auf das Amt gegangen und hat ihnen eigentlich auch ganz klar dargelegt, wie sie sich ihr zukünftiges Leben vorstellt. Sie hat, wie ich gesagt am Anfang, sehr viele Pläne. Einer von diesen Plänen ist, sie würde gerne ein Ferienheim für Familie eröffnen auf Sardinien. Dann möchte sie irgendeinmal Medizin studieren, müsste aber vorher noch Matura nachholen. Und was sie auch macht, ist, sie ist an einem grossen Buchprojekt. Sie schreibt einen Roman, autobiografisch prägten Roman. Genau, und sie hat die Projekte alle vorgestellt, den Mitarbeitenden vom Sozialamt, aber die haben sie dort einfach quasi auch dort nicht ernst genommen, haben gefunden, das ist alles Hirngespinst oder irgendwie Träumerei. Das können wir nicht unterstützen.
Also ernst nehmen kann man sie, aber zuständig ist die Behörde ja gleich nicht, oder?
Genau.
Jetzt erschwert sich die Situation noch für die Elena. Jetzt kommt nämlich ein Zusammenbruch.
Genau, das war im Frühling von diesem Jahr, wo es der Elena wirklich einfach alles zu viel ist worden. Und eben, nach dieser Beizenpleite hat sie ein Burnout gehabt, wo aber nie richtig behandelt ist worden. Sie weiss auch, dass sie seit ihrer Kindheit am ADHS leidet. Und wo sie sich dann in die Klinik hat einliefern lassen, ist dann noch eine weitere Diagnose dazugekommen. Nämlich der Doktor dort hat bei ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt. Also wirklich der ganze Strauss an Leiden, die man haben kann. Und für Elena ist das aber damals fast eine Erleichterung gewesen, weil sie hat gewusst, nachher, warum dass sie die Stimmungsschwankungen hat, woher das Impulsive kommt, was sie hat. Und warum, dass sie die Gefühle nicht zulassen kann. Als hätte er wie so ein bisschen, die Diagnose hat ihr wie so ein bisschen eine Erklärung dafür gegeben, wie sie sich fühlt. Und hat warum sie sich so fühlt.
Hat sie sich eigentlich mal gewehrt gegen den Bescheid von der Aufsichtsbehörde?
Das hat sie, ja. Sie hat Beschwerde eingereicht. Die ist immer noch hängig. Also da hat es zuerst mal einen negativen Bescheid gegeben. Da hat sie dann rekurriert dagegen und das läuft jetzt immer noch. Und sie hat dazu auch noch eine Strafanzeige eingereicht oder sie hat Mitarbeitende vom Sozialamt verklagt. Der Fall oder das Dossier ist bei der Staatsanwaltschaft. Ob sie es dann weiter behandelt, das ist noch nicht klar. Aber auf jeden Fall wirft sie dem Sozialamt oder den Mitarbeitenden vom Sozialamt Amtsmissbrauch vor. Sie ist der Meinung, dass sie die Leute dort nicht korrekt geschafft haben. Da hat sie ein Beispiel zum Beispiel, dass sie erfahren hat, dass man hinter ihrem Rücken quasi schlecht über sie redet. Zum Beispiel hat man gesagt, sie soll doch einfach wieder in die Klinik gehen, wenn es nicht geht. Und dass ich finde, das geht gar nicht. Das ist verletzend.
Gut, das Dossier ist immer noch hängig, aber trotzdem, Katharina, wenn ich dich frage als Juristin, hat sie da Chancen überhaupt durchzukommen?
Ja, kann ich vielleicht nachher noch etwas Kurs dazu sagen, aber wichtig ist sicher, dass man sich vorher informiert, ob solche rechtliche Schritte sich auch überhaupt lohnen. Also, weil wenn man verliert, dann treibt man einfach alle Kosten, die man da hat. Und es gibt verschiedene unabhängige Stellen, wo man das machen kann. Zum Beispiel hat es die COSO-Stelle oder dann gibt es eben die unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht. Jetzt einfach so von außen betrachtet, eben, es ist da Aufsichtsbeschwerde hängig, da muss ich wie sagen, da müssten schon recht krasse Verstöße vorliegen und das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich so ist, einfach, dass man schlecht über jemanden tritt, wird sicher nicht lange und was sicher auch nicht lange wird, ist, dass das schon Amtsmissbrauch ist, also Strafanzeigen bin ich sowieso eigentlich immer recht dagegen oder zurückhaltend, weil es bringt einem eigentlich gar nicht zu dem, was man eigentlich will, oder es tut meistens nicht zu einer Lösung beitragen, sondern die Front einfach nur noch verhärten.
Gut, der Fall ist immer noch hängig, das werden wir dann vielleicht einmal herausfinden, aber wie geht es jetzt der Elena und ihrem Sohn Jamie?
Die Elena, die sprudelt vor Energie, also sie hat nach wie vor sehr viele Pläne, vielleicht fast ein bisschen zu viele Pläne. Auf jeden Fall möchte sie jetzt definitiv auf eigenen Beinen stehen, sie hat nach der Entlassung aus der Klinik hat sie sich von der Sozialhilfe abgemeldet und hat wieder einen Job gefunden in der Gastronomie. Das mal aber so ein bisschen in einer geschützteren Umgebung als in den Bars und Nachtclubs. Sie arbeitet jetzt in einer Kantine vom Altersheim. Das sind geregelte Arbeitszeiten, ein gutes Einkommen und sehr viel weniger Alkohol. Und eben gleichzeitig laufen die Verfahren noch gegen das Sozialamt wegen ihrem Gerechtigkeitssinn, aber sie will jetzt definitiv auf eigenen Beinen stehen.
Und wie ist sie jetzt zu dem Spitznamen von der Drachentöterin gekommen?
Das ist ja so, Elena, ihr Sohn, der Jamie, hat im gleichen Jahr Geburtstag wie ein Sohn vom Rapper Blick. Und der Blick hat vor 10 Jahren für sein Kind einen Song geschrieben, der Drachentöter heisst. Und in diesem Lied singt oder rappt der Blick, dass er immer für sein Kind da wird sein. Und Elena hat den Song extrem gern und hat sich auch die Ziele von diesem Song auf den Arm tätowieren. Und darum passt das eigentlich ganz gut.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Erik Facon und Carlo Ladi. Eine Drachentöterin lässt sich nichts gefallen. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 15. August 2025.